Wenn du deine Kunden zur Altersvorsorge berätst, dann haben wir jetzt was für dich.
01.01.2027 wird Riester vom neuen Altersvorsorgedepot abgelöst.
Daraus ergibt sich für dich als Makler und Vermittler eine große Vertriebschance.
Denn in einigen Fällen ist die alte Riester-Förderung für deine Kunden lohnender, in anderen Fällen die neue Förderung im AV-Depot.
Für wen was zutrifft, kannst du im neuen Fördervergleichsrechner vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung kostenfrei vergleichen.
Gehe dazu auf fairadvisor.net und starte direkt mit den ersten Berechnungen.
Du bist damit zeitig vor der großen Werbewelle zu diesem Thema und positionierst dich als Experte bei deinen Kunden.
Zudem eröffnest du dir damit eine attraktive Umsatzchance und sicherst deinen Kunden dauerhaft die individuell beste Förderung für ihre Altersvorsorge.
Eine Kapitalübertragung von Riester ins neue AV-Depot ist zukünftig möglich, beispielsweise bei veränderter Familiensituation.
Mit dem Fördervergleichsrechner machst du die Unterschiede visuell greifbar und zeigst deinen Kunden transparent, warum er jetzt noch handeln sollte, um sich alle Optionen offen zu halten.
Warte nicht, bis dein Kunde aus Radio oder Fernsehwerbung oder seine Hausbank von dem Thema erfährt, sondern positioniere dich jetzt als der Berater mit Expertenwissen zur aktuellen Veränderung.
Auf fairadvisor.net findest du den kostenfreien Rechner. Wir wünschen dir viel Erfolg damit. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Es ist mittlerweile die 280. Folge, ein Wahnsinn. Und mein heutiger Gast ist Andreas Krüger von der Inter Versicherung. Und wir sprechen über das Thema Vollversicherung für Ärzte, niedergelassene Ärzte. Werden auch ein bisschen über Betriebshaftpflichtversicherung und so weiter für Arztpraxen sprechen. Und wir werden auch einen kleinen Exkurs machen in die Kriminalisierung von Medizinern. Also was das auf sich hat, da geht es unter anderem um Abrechnungsdiagnosen. Es geht aber auch um andere Dinge, warum oder wo Ärzte in der öffentlichen Presse durch den Leim gezogen werden. Also das ist wirklich eine spannende Folge geworden, knapp über 40 Minuten. Lohnt sich auf jeden Fall und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinem Interview mit Andreas. Ja, moin Andreas, ich freue mich, dass du da bist und auf unser Gespräch.
Moin Thorsten, ganz meinerseits, ich freue mich auch da zu sein und über ein spannendes Thema mit dir zu schnacken.
Ja, spannend ist das Thema auf jeden Fall, denn es geht um niedergelassene Ärzte. Aber bevor wir über die sprechen, sprechen wir mal ein bisschen über dich, damit auch klar ist für jeden hier, warum du das Recht hast, hier über diese Zielgruppe zu sprechen. Ja, lass uns mal ein bisschen kurz über dich schnacken. Was zeichnet dich aus? Wie ist so deine Karriere bisher in der Finanzdienstleistungsbranche verlaufen?
Was mich auszeichnet, weiß ich nicht. Das überlasse ich anderen Leuten, das zu beurteilen. Aber ich denke schon, dass ich bei dem Thema heute ein bisschen mitreden kann. Ich bin seit 1999 im Hause der Inter tätig und hatte die ersten 12 Jahre auch ausschließlich nur mit Medizinern zu tun. Weil, wie du weißt, haben wir ja 2 Zielgruppen. Das sind zum einen die Mediziner und das sind die Handwerker. Und ich war war zu dem Zeitpunkt im Bereich der Ärzteversicherung tätig. Habe die Verbindungen gehalten auch oder auch aufgebaut zu Stammesvertretungen, zu Verbänden, also Verband der Niedergelassenen Zahnärzte oder Ärztekammern oder sowas. Und da sammelt man natürlich irgendwo praktische Erfahrungen, auch bezüglich der Ausbildung der Mediziner, die ja auch recht spannend ist. Und ich glaube auch, das gehört einfach mit dazu, dass man da Hintergrundwissen hat, wenn man sich in diesem Klientel bewegt. Ja, und darüber bin ich dann in die Ausbildungsakademie gekommen. Ungefähr, warte mal, lass mich lügen, 2008, 2009 muss es gewesen sein. Hab dort die Leute ausgebildet, die im Heilwesenbereich, also im Ärztebereich tätig werden wollten. Und bin da dann aus 2000...
Also versicherungsseitig,
genau, ne? Genau, versicherungsseitig. Ja, das Amt traue ich mir nicht zu.
Ja, wer weiß, kann ja alles sein.
Und 2012 bin ich dann in die Maklerorganisation gewechselt. War dann erst als Maklerbetreuer unterwegs, dann später als Key-Accounter und seit 1.10. letzten Jahres als Regionalleiter Süddeutschland.
Ja, cool. Was zeichnet denn aus deiner Sicht die Zielgruppe Mediziner aus? Also was macht die so besonders? Warum ist es notwendig, dass ein Versicherer sich mit Ausnahme von einer weiteren Zielgruppe darauf fokussiert?
Was zeichnet die Mediziner aus? Das ist eine gute Frage. Die bekomme ich auch oft gestellt. Das ist eigentlich ganz simpel zu beantworten aus meiner Sicht. Das ist mein persönlicher Standpunkt. Ja. Es ist ein sehr treues Klientel. Mhm. Wenn du sie einmal hast, ich bin mal ganz salopp jetzt, dann wirst du sie auch nicht mehr los.
Ja.
Ja, sie, wenn sie dann auch noch spüren, dass du mich auskennst in dem, was sie tun, also nicht jetzt medizinisch gesehen, sondern in ihrem Werdegang, wenn du dich für sie interessierst, ich will nicht sagen, dann lieben sie dich, aber dann vertrauen sie dir. Ja. Und wenn du da nicht goldene Löffel klaust, dann wirst du mit Sicherheit immer mit ihnen zu tun haben. Sie sind sehr empfehlungsbereit, ohne das zu merken. Sie sitzen ja auch wie andere Berufsgruppen an Stammtischen oder in Verbänden organisiert. Und da wird dann schon gesagt, also wenn du die und die Versicherung brauchst, ruf den und den an.
Ja.
Und ich glaube, man braucht so 2 bis 3 Jahre, um in den KRTL tätig zu sein, um das sich durchzusetzen, um dort anzukommen. Ja, und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, es ist ja kein armes Klientel. Es sind ja keine armen Kunden, sie gehören mit zu den Gutverdienenden. Und insofern, ja, ist der Verkauf etwas anders, als wir das im Privatbereich gewohnt sind oder beim Handwerker, aber auf jeden Fall lohnenswert.
Ja, wie unabhängig jetzt vom Produkt, weil da kommen wir ja gleich noch zu, was eure Lösungen da sind, aber jetzt allgemein für die Zielgruppe gesprochen, wie komme ich denn an diese Zielgruppe ran als Vermittler? Also ich selber bin jetzt da nicht tief drin. Ehrlich gesagt, mein Nachbar ist Zahnarzt und so weiter. Also ich kenne schon auch ein paar Ärzte, aber das, was ich so wahrnehme, wenn ich was von denen höre oder auch wenn man selber einfach mal in der Praxis ist, die sind doch permanent unter Strom. Gefühlt laufen die mit Scheuklappen durch die Welt. Die sehen halt nur das, was sie kennen. Und links und rechts ist halt, boah, ey, lass mich bloß in Ruhe, ich habe hier meinen Pfad. Also was sind deine Erfahrungen von den Vermittlern, mit denen du zusammenarbeitest? Wie erschließen die sich diese Zielgruppe?
Also die Profis, über die wir vielleicht, die wir mit erwähnen, aber um die es jetzt nicht geht, weil die arbeiten, wie ich schon erwähnt habe, im Empfehlungsbereich. Die werden weiterempfohlen. Die machen Weiterbildungsveranstaltungen für die Mediziner, was Steuerrecht betrifft. Das machen sie nicht selbst, da uns Steuerberater dazu. Ja. Sie holen sich Rechtsanwälte ins Boot, die dann über Recht erzählen. Und selbst übernehmen sie dann den Paar für die Versicherung. Und diese Weiterbildungsveranstaltungen werden natürlich gut angenommen.
Ja.
Aber dazu musst du den Ruf haben,
damit
sie auch zu dir kommen. Ja. Und das dauert eine gewisse Zeit. Und ganz ehrlich, also so wie ich angefangen habe, wird sicherlich der ein oder andere heute auch anfangen. Du hast es erwähnt, du hast einen Nachbarn, der ist Zahnmediziner, jeder hat einen Hausarzt, jeder hat einen Zahnarzt und den einfach mal ansprechen. Jetzt nicht unbedingt, ich habe es jetzt nicht gemacht mit der Krankenversicherung oder lass uns mal dein Krankentagegeld überprüfen, weil das ist so abgedroschen, da springt keiner mehr drauf an. Aber ich sag mal so rund um die Berufshaftpflichtversicherung, das sind für sie schon spannende Themen, weil selbst ein Ärztekammerpräsident ist gestolpert über die Berufshaftpflichtversicherung, als ich ihm was über die Nachhaftung erzählt habe. Er sagt, komm, dann red mal ein bisschen bei uns da in der Kammer darüber und hat seinen Juristen dazu gestellt und hat dann gesagt, ja, hör mal, stimmt das, was der Krüger da erzählt? Warum hast du uns das bisher nicht erzählt? Also ich sag einfach mal, vielleicht auch, man darf sich durchaus auch mal ein bisschen wichtig machen, aber nicht unbedingt nur mit den Versicherungsthemen oder mit dem Produkt, was ich in der Tasche habe, sondern auch umfassend. Oder man stellt einfach mal eine Frage, so wie ich das auch gemacht habe, Frage gestellt, berufsbedingt, Entschuldigung, Doktor, mal eine Frage zum Versorgungswert bei Ihnen. In welchem Versorgungswert sind Sie? Ich meine, das ist mir klar, in welchem der ist. Ne, wenn der in Baden-Württemberg tätig ist, dann ist der auch im Ärztekammer zur Versorgung Baden-Württemberg. Aber einfach mal Fragen dazu stellen und Doktor, ich brauche mal Ihre Hilfe. Und dann bist du in dem Thema drin und kommst immer weiter rein. Und da ist es dann unvermeidlich, dass man mal angesprochen wird, hier, was machst du denn überhaupt oder was machen sie denn überhaupt? Und dann kann man auch mal seinen Bauklan vorsichtig aufklappen. Und dann wirklich über das Thema dann Versicherung oder über die einzelnen Versicherungen reden. In der Praxis sollte man das ganz kurz halten, da sollte man wirklich nur anteasern, wenn man die Möglichkeit hat, weil du hast es gesagt, die stehen unter Strom. Der Praxisablauf ist oft sehr, sehr knapp durchgetimt.
Ja.
Und da sollte man dann schon Rücksicht drauf nehmen. Also ich hatte die Termine um die Mittagszeit. Zu meiner Zeit war auch mittwochs der Weiterbildungstag, da war Mittwochnachmittag Zeit. Aber oft habe ich auch abends bei den Ärzten dann zu Hause gesessen.
Ja, klar. Und dann wahrscheinlich auch privat. Also nicht
in der das in kommt, das ja. kommt da bei Ihnen privat zu Hause gesessen und es entwickeln sich dann aber auch private Kontakte. Und dann bist du ganz schnell irgendwo in diesem Empfehlungsrad drin. Und das hat natürlich riesig Spaß gemacht damals.
Ja, das glaube ich. wir sprechen ja über niedergelassene Ärzte. Wie wird man das? Also wann gibt es da, es gibt ja einen gewissen Ablauf, glaube ich, aber wie sieht das aus eurer Sicht aus? Ab wann wird die Zielgruppe für euch an der Stelle jetzt relevant?
Also wenn wir rein über den niedergelassenen Arzt sprechen, wird er tatsächlich interessant in dem Moment, wo er seine Facharztausbildung abgeschlossen hat und seine Kassenzulassung beantragt. War ganz schnell gesagt. Aber ich erlaub's mir ein bisschen früher anzufangen.
Ja.
Er absolviert sein Medizinstudium. Mhm. Und wenn er das abgeschlossen hat, erhält er bei erfolgreichem Abschluss die Approbation und ist dann Arzt und geht in die Klinik und absolviert die Facharztausbildung. Welche auch immer. Innere Medizin, Chirurgie oder. Und mit Abschluss der Facharztausbildung hat er dann die Möglichkeit oder hat er das Recht, eine Kassenzulassung zu beantragen. Vorher erhält er die Zulassung nicht.
Ja.
Und in dem Moment, wo er die Kassenzulassung erhält, ob er jetzt eine Praxis kauft aus Bestand, also die er übernimmt, oder ob er eine neu gründet, das sei dahingestellt, ab diesem Zeitpunkt ist er niedergelassen.
Also diese Zulassung ist personengebunden?
Die ist personengebunden und die Zulassung erfolgt über die Kassenärztliche Vereinigung beziehungsweise bei den Zahnmedizinern dann über die Zahnärztliche Kassenvereinigung.
Ja, okay, alles klar.
Oder Kassenzahnärztliche Vereinigung, so heißt sie richtig.
Ja. Du hast eben schon das Thema Berufsverpflichtversicherung angesprochen. Also lass uns jetzt mal ein bisschen in den Produktbereich einsteigen, was für dieses Klientel relevant ist. Fangen wir mit der Berufsverpflichtversicherung gerne an, weil du sie schon angesprochen hast. Was macht den Bereich für Zahnärzte so besonders?
Ich glaube, erstmal eine Haftpflichtversicherung, das weiß jeder, ist wichtig im privaten Bereich genauso wie im beruflichen Bereich. Ja. Bei den Medizinern fängt eigentlich das Thema Berufshaftpflichtversicherung schon im Krankenhaus an, nicht erst in der Niederlassung. Also jeder Mediziner sollte eine Berufshaftpflichtversicherung haben, schon während der Facharztausbildung. Aus dem einfachen Grund, er ist zwar in den meisten Fällen, oder ist fast immer, glaube ich, würde ich einfach mal sagen, über die Klinik abgesichert, in Anführungszeichen. So wird ihm das auch vermittelt.
Ja.
Das betrifft aber, oder diese Regelung ist aber nur arbeitsrechtlich gesehen. Beispiel, er arbeitet in der Klinik und es wird ihm, und ich sage jetzt ganz bewusst unterstellt, es wird ihm Fahrlässigkeit unterstellt.
Ja.
Dann erfolgt in der Klinik eine Prüfung. Gibt es Anzeigepflichtverletzungen, gibt es Aufklärungspflichtverletzungen, gibt es Obliegenheitsverletzungen. Es wird festgestellt, nichts davon ist eingetreten, also ist alles ganz normal gelaufen. Da sagt die Klinik, ist alles gut gelaufen bei uns. Wir sind außen vor. Und dann steht der Arzt allein im Ring. Weil wenn der Patient dann wirklich die Fahrlässigkeit unterstellt, ich betone wieder unterstellt, das reicht völlig aus, dann sind wir im strafrechtlichen Bereich drin. Und da ist es wichtig.
Strafrechtlich.
Da sind wir im strafrechtlichen Bereich drin. Und da sollte er dann auf jeden Fall mindestens die Berufshaftpflichtversicherung mit dem erweiterten Strafrechtsschutz haben. Wenn es geht, auch noch die Rechtsschutzversicherung dazu. Also die Rechtsschutzversicherung auf jeden Fall dann später in der Niederlassung.
Ja.
Und diese Berufshaftpflichtversicherung ist natürlich dann im niedergelassenen Bereich umso wichtiger, weil er ja dann wirklich auf sich allein gestellt ist. Und in dieser Berufshaftpflichtversicherung ist da, also als Unternehmer ja auch, als Kaufmann, und in dieser Berufshaftpflichtversicherung sind dann natürlich auch die gesamte Praxis drin, nebst den Angestellten.
Ja, okay. Das heißt jetzt, das ist keine Pflichtversicherung, wie jetzt bei uns als Vermittler die Vermögensschadenhaftpflicht, die du halt haben musst, damit du überhaupt deine Zulassung kriegst, sondern es ist eher eine optionale Geschichte, oder wie ist
Doch, das? Die Ärztekammern schreiben das schon vor.
Ja.
Ich vermag aber nicht zu sagen, wie das wirklich hundertprozentig dann auch kontrolliert wird. Das kann ich nicht sagen.
Ja, okay.
Aber ich persönlich kenne niemanden, keinen niedergelassenen Arzt, der keine Berufshaftpflichtversicherung hat.
Ja, okay. Gut, also es ist schon gang und gäbe, dass die eine haben, aber es ist halt nicht so die Pflicht, wie wir sie kennen. Ja.
Sollte seitens des Vermittlers somit das Erste sein, auch wenn es nicht das kontraktsprechlich säße.
Ja gut, aber besser als eine Privathaftpflicht ist es wahrscheinlich trotzdem. Ja. Und der private Bereich ist ja vermutlich dann irgendwie
der
auch.
Der kann enthalten sein, das hängt vom Versicherer. Kann enthalten sein, muss nicht enthalten sein.
Ja, genau, okay.
Gut. Da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Also ich war immer ein Verfechter davon, dass es zwingend drin Verträge waren. Aber es gibt auch Kollegen, die sagen, nee, also es wäre schon gut, wenn der Privatbereich in der Berufshaftpflichtversicherung enthalten ist.
Ja, okay, spannend. Du hast ja eben das Thema Rechtsschutzversicherung angerissen. Hast du, das hilft ja immer im Vertrieb, finde ich, gerade wenn man mal dann jemanden ansprechen will, dass man mal so ein Schadenbeispiel hat oder irgendwie mal, also eine Geschichte parat hat, warum das Thema so wichtig ist. Du hast jetzt ja gerade schon das Thema mit der Unterstellung gehabt, aber gibt es noch andere Fälle, die da irgendwie triggern?
Ja, also ich habe ein praktisches Beispiel, weil ich das in meiner Anfangszeit auch erlebt habe und nicht im niedergelassenen Bereich. Ich glaube, im niedergelassenen Bereich, wenn ich da mal so nachdenke, haben wir gar keine großartigen Fälle gehabt. Aber ein Beispiel aus der Klinik. Auf der Gynäkologie ist war für die Nacht alles, die Dienste waren geplant, die Abläufe standen. Und wenn jetzt von außen nichts Außergewöhnliches dazukommt, machen die in Routinedienst. Auch die OPs vielleicht, die noch laufen, das ist dann alles so. Und an dem Tag war es aber so, es kamen zwei Risikogeburten dazu. Der Stationsarzt war wohl allein. Der Oberarzt war in Rufbereitschaft. Der Oberarzt wurde auch gerufen, der wurde auch rechtzeitig gerufen, ist aber verunfallt.
Wildunfall. Auf dem Weg ins Krankenhaus.
Auf dem Weg ins Krankenhaus. Eine von diesen Risikogeburten ging daneben. Das Kind lebt zwar noch, aber mit Behinderung. Und jetzt sag du als Privatperson mal, wer kann jetzt was dafür? Schwer. Also für den Betroffenen ist es immer schlimm, gar keine Frage.
Ja, total, ja.
Aber ich habe mir dann an dieser Stelle auch die Frage gestellt, was kann jetzt der Stationsarzt dafür? Er hat seine Arbeit gemacht, nach bestem Wissen und Gewissen, dass ihm zwei Hände gefehlt haben. Ja, ist es höhere Gewalt, ist keine höhere Gewalt. Also wir haben bis zum Schluss, haben wir geschwitzt, damit der Arm nicht seine Zulassung verliert, beziehungsweise verurteilt wird. Das ist ja das Erste dann, was jetzt rausgeht.
So krass.
Das war krass, ja. Das war krass. Also ist nicht verurteilt worden, freigesprochen werden.
Aber was kann der denn dafür, dass der andere verunfallt?
Ich bin kein Jurist.
Das ist ja echt interessant, ja. Okay. Weil,
ich sag mal, das reicht, ich hatte es ja vorhin gesagt, es reicht, wenn der Patient dir als Mediziner den Vorsatz oder Fahrlässigkeit unterstellt.
Ja.
Dann wirst du verfolgt, dann wird dieser Fall weiter verfolgt, strafrechtlich.
Ja. Wow. Ja, okay. Gut.
Das wird mit Sicherheit nicht oder passiert mit Sicherheit nicht jeden Tag. Und ganz ehrlich, ich wehre mich auch immer gegen diese leichte Kriminalisierung unserer Mediziner, gerade in den Medien. Ja, ich bring ein Beispiel, man kann darüber schmunzeln, aber es hat es wirklich gegeben. Es stand in der Zeitung drin, ich sage nicht in welcher. Chefarzt der Chirurgie hat ein Wildschwein überfahren. Dummerweise auch unter Alkohol. Das war die Schlagzeile. Das war die Schlagzeile schlechthin.
Ja.
Ich wette mit dir, wenn das ein Maurer gewesen wäre, hätte es gar nicht in der Zeitung gestanden.
Ja, klar. Ja,
das ist so, das ist jetzt ein bisschen spaßig, aber auf die Mediziner ist ein Fokus gerichtet, der manchmal auch oder sehr oft nicht gerechtfertigt ist. Mhm. Ich hatte mal das Vergnügen, mir eine Studie anzuschauen, über die, die Fälle, wo dann wirklich Schäden, Nachfolgeschäden eingetreten sind, beziehungsweise noch nicht abschließend geprüft waren.
Ja.
Langweit unter 1%, ja. Also, weiß nicht mehr, was das 0,3, 0,4, ich hab's nicht mehr genau im Kopf, aber weit unter 1%. Und ich glaube einfach, wir sollten auch die Medien dazu anhalten, lieber mal darüber zu berichten, wie viele Menschen wirklich tagtäglich durch unsere Medizin gerettet werden.
Und nicht. Ja, das ist nicht. Ja bei uns in der Versicherungsbranche genauso. Da ist ja auch immer gleich, wenn es einen Schaden gibt, der mal nicht bezahlt wird, dann weiß das jeder in der ganzen Republik. Ja. Aber dass täglich mehrere Milliarden Euro ausgeschüttet werden an Schadenregulierung, das interessiert natürlich niemanden.
Das ist ein guter Vergleich. Ja. Und das Schlimme ist ja dann für den Versicherer, der kann sich oftmals gar nicht wehren. Aus Datenschutzgründen darf er nicht bekannt geben, dass er gar nicht leisten musste, weil die Beiträge nicht bezahlt waren.
Ja, genau. Ja. Da haben wir auch einen Fall gehabt, tatsächlich eine Anfrage. Und da ging es auch ich bin mit meiner Krankenversicherung nicht zufrieden und so weiter. Und welchen Tarif hast du denn da? Ja, der heißt irgendwie irgendwas mit Nottarif oder so. Und wo ich dann auch sage, ja, okay, dann ist ein super Tarif für dich. Genau. Aber wo wir gerade da bei Presse und Öffentlichkeit sind, du hast es sicherlich auch mitbekommen, Basti Kunkel hat es ja aufgemacht mit dem Spiegel zusammen. Wie stehst du zu diesem Thema, ich sage jetzt mal ganz bewusst, Abrechnungsbetrug, Abrechnungsdiagnosen und so weiter? Also hast du dich damit mal auseinandergesetzt oder ist das ein Thema, was du sagst, passiert halt, ist halt so? Oder wie stehst du dazu?
Nein. Ich sage mal, auseinandersetzen, weiß ich nicht, inwiefern ich mich damit auseinandersetzen soll.
Weil naja, du beschäftigst dich mit dem Beruf Mediziner. Ja. Du bist ja schon eher jemand im Lager der Mediziner. Also wie siehst du das gerade, weil du jetzt ja auch so ein bisschen Lanze gebrochen hast für, ja, hey, man darf sie nicht überkriminalisieren. Also gib einfach mal dein Statement zu diesem Thema ab. Das würde mich immer einfach interessieren.
Es gibt immer den, der diesen Betrug vornimmt. Und es gibt den, der den Betrug zulässt.
Ja, das stimmt.
Um das mal diplomatisch auszudrücken.
Ja.
Wenn du, und das hat es gegeben, wenn du erkennt, die Gebührenordnung fast 20 Jahre nicht veränderst, musst du damit rechnen, dass der eine oder andere
anfängt dafür zu optimieren, sorgt,
dass er trotzdem etwas mehr hat.
Ja.
Was das Tragische daran ist, es fällt natürlich den Patienten und unseren Kunden dann auf die Füße. Beispiel, ist auch, musst du auch so lachen, aber da kannst du gar nichts ändern. Der Vater ist Hausarzt und behandelt den Sohn. Erst als der Sohn sich privat krankenversichern wollte, hat er gemerkt, was er alles hat. Also die privaten Krankenversicherer wehrten sich mit Händen und Füßen.
Ja.
Er sagt, ich habe doch gar nichts. Ja, das ist natürlich eine Situation, die muss er mit seinem Papa kehren. Da können wir nicht viel machen.
Ja.
Ja, also das gibt es, um deine Frage vielleicht zu beantworten, das gibt es. Ich habe aber auch die Möglichkeit, immer wieder als Privatpatient das zu rüffeln. Weil ich bekomme.
Ja, klar. Ja. Auch als gesetzlicher, als gesetzlich Versicherter. Du musst es halt nur aktiv einfordern, ne?
Ja, musst es einfordern. Das machen aber die wenigsten.
Ja.
Und damit ist der ganzen Geschichte natürlich Tür und Tor geöffnet.
Ja. Ja. Es ist ein Riesenthema, ne? Also, weil, wir sind ja nun wirklich im Maklergeschäft jetzt nicht die riesengroße Nummer, aber auch wir haben mehrfach monatlich Fälle. Eigentlich kannst du sagen, egal was, in dem Moment, wo es um Gesundheitsfragen geht, weißt du eigentlich vorher schon, da wird gleich wieder irgendwas aufgedeckt werden, wo der Kunde nichts von weiß.
Ich sag mal, wenn man da ein bisschen näher reinschaut, wo werden die Honorare verhandelt zwischen den gesetzlichen Trägern und dem Mediziner? Die Honorare werden verhandelt über die Kassenärztliche Vereinigung.
Ja.
Kassenärztliche Vereinigung ist Interessenvertreter der niedergelassenen Mediziner.
Ja.
Und jetzt muss man immer sehen, wer verhandelt dort mit wem und welche Berufsgruppe ist am meisten vertreten.
Ja.
Das werden wahrscheinlich nicht die Kinderärzte sein. Ja, und dementsprechend vertreten sie natürlich auch ihre Interessen. Das ist ganz klar. Aber wie ich eingangs sagte, es gibt den, der versucht, die Grauzone zu verlassen.
Ja.
Oder sich daran zu bewegen und es gibt die, die es zulassen. Und ich glaube, die Hauptschuld sehe ich bei denen, die es zulassen oder die diese Situation herbeiführen.
Also du gehst zum Arzt, weil dir der Fuß weh tut und du hast eine Diagnose drin, dass du ein psychologisches Wrack bist. Und dann sagst du, die Kassenärztliche Vereinigung ist daran schuld.
Ich sehe es nicht aus. Nein. Ich sehe nicht die psychologische Seite, sondern ich sehe die kaufmännische Seite.
Ja, ich rede ja von F-Diagnosen, ne? Also du gehst zum Arzt, weil dir juckt das Ohr. Ja,
das geht nicht. Das ist keine Frage.
Und 3 Jahre später willst du eine private Krankenversicherung beantragen und kriegst sie nicht, weil du angeblich seit 3 Jahren in psychologischer Hardcore-Therapie bist. Also das ist jetzt schon, und das ist ja die Regel. Also das ist ja die Regel, die wir in diesen Patientenakten sehen, ne? Es ist ja nicht, dass einer sagt, komm, ich behandle dich jetzt, du hast einmal einen gebrochenen Fuß und ich rechne den einfach noch 10-mal weiter, weil ich da noch 12-mal drauf umgeguckt habe, sondern es ist ja bewusst dieses, okay, du warst ja wegen dem Husten hier, aber ja, ist ja schon, also mit ein bisschen Husten kann man schon auch auf eine Psyche zurückführen. Also ich schreibe mal rein, dass du halt hier irgendwie depressive Stimmung hattest.
Das ist hardcore, aber ob das wirklich tagtäglich passiert, also das weiß
ich. Das will ich auch nicht behaupten, aber es passiert relativ häufig.
Ah, ich sag mal, wir haben auch bei den Gynäkologen, ich weiß nicht, wie viele Stabilisationsberatungen dort stattgefunden haben. Ja. Wahrscheinlich jede zweite Frau, die weiß nur nichts davon.
Ja.
Aber die 50 Euro oder 60 Euro oder was es da gibt, die kann man immer mitnehmen. Ja, aber nochmal, ja. Ich will jetzt die Mediziner nicht kriminalisieren wollen, weil auch untereinander, ich habe das selbst erlebt, auch immer wieder, da geht der Zahnarzt zum Normalmediziner, man kennt sich ja auch unter Umständen ganz gut und da sagt der Mensch hier, oh, ich habe so einen Rücken, sagt er, weißt du was, ich sehe das schon, HWS-Syndrom, ich schreibe dir ein paar Massagen auf.
Ja.
Das reicht dem privaten Krankenversicherer, um irgendwann dann mal zu zucken und dann wirklich nähere Informationen einzufordern. Auf jeden Fall hat der Kunde dann seine Schwierigkeiten damit.
Ja, total. Ja, okay, gut. Wir wollen das auch nicht überdramatisieren. Es ist so und es ist ein Systemfehler, das ist ganz klar. Also das ist der Auslöser der Problematik, aber die der ein oder andere nutzt es dann vielleicht etwas übertrieben aus.
Ja, du hast ja auch Berufsgruppen, wie jetzt meinetwegen die Ärzte, die jetzt so diese Schwerkrankenfälle in Krebskranken betreuen, hier diese Schmerztherapiepraxen oder Schmerzpraxen, die sie auch immer heißen. Ja. Wenn du siehst, was die an Honoraren bekommen, ist kein Wunder, dass sie sich noch Nebeneinkünfte besorgen müssen.
Ja.
Heiß. Kein Spaß.
Ja, das stimmt.
Und,
okay, lass uns zurück zur Zielgruppe kommen, im positiven Sinne, nämlich wenn wir denen dabei helfen wollen, sich vernünftig abzusichern. Und die Headline des ganzen Themas soll ja heute auch ein bisschen das Thema Krankenvorsorge, also Krankenversicherung sein. Da geht's ja um Krankentagegeld, da geht's um spezielle Tarife für Mediziner, Zahnärzte und so weiter. Lass uns da ein bisschen eintauchen. Was bietet ihr da an? Was sind die Besonderheiten, die ein Vermittler im Vertrieb dann in der Zielgruppe Ärzte und insbesondere niedergelassene Ärzte nutzen kann und nutzen sollte?
Also da tauche ich auch jetzt dann lieber wieder ein in die Versicherung, weil davon verstehe ich etwas mehr.
Ja.
die Krankenversicherung ist natürlich wichtig. Das Krankentagegeld ist wichtig. Ich glaube, zum Anfang ist sogar das Krankentagegeld noch wichtiger als die Krankenkassenvollversicherung, also die PKV.
Warum?
Aber in der Regel ganz einfach, weil das Krankentagegeld eine Existenzabsicherung ist.
Ja.
Ja, also wenn er gesetzlich versichert ist, dann sage ich mal, ja, dann hat er wenigstens einen Grundschutz. Aber das Tagegeld kann existenzbedrohend sein. In der Regel ist es aber wirklich so, dass die entweder schon die PKV aus der Klinik mitbringen oder spätestens, also aus ihrer Angestellten-Tätigkeit, beziehungsweise dann spätestens in der Niederlassung die PKV machen.
Ja. Das Tagegeld. Okay, du meinst also für den Niedergelassenen ist es existenzbedrohend, ne?
Entschuldigung, ja, genau. Ja, ja.
Ja, wenn er keins hat, okay.
Ja. Aber es kann durchaus auch für den Angestellten Medizin.
Ja. Ja, klar. Ja. Ist ja für jeden letzten Endes so, ne? Aber in dem Fall wahrscheinlich dann nochmal besonders.
Und da werden jetzt die Kollegen Profis, die vielleicht dann zuhören, die werden jetzt schmunzeln, wenn ich das sage, weil sie genau wissen, woher ich rede. 80% unserer Mediziner haben ein Zugewinnskrankentagegeld. Schlagzeile, Ausrufezeichen. Das ist tatsächlich so. Und ist immer wieder ein Punkt, den man aufgreifen kann beim Arzt, einfach nur mal draufschauen. Hängt aber auch damit zusammen, dass sich ja ständig nicht, aber die Lebenssituation verändert. Schau mal, der kommt vom Studium, geht in die Facharztausbildung. Da braucht er ein Krankentagegeld. Dann geht er nachher als Facharzt in die Klinik, ins Angestelltenverhältnis oder in die Niederlassung. Schon wieder braucht er auch wahrscheinlich mehr Krankentagegeld.
Ja.
Er wird Oberarzt, mehr Krankentagegeld. Er wird Chefarzt, mehr Krankentagegeld. Ja, also gar manchmal zwei Krankentagegelder. Einmal für den Niedergelassenen und einmal für den Angestellten als Chefarzt oder als ermächtigter Arzt. Und da sollte man dann wirklich schon darauf achten, dass man regelmäßig am Kunden, am Arzt dran bleibt und das auch mal überprüft.
Ja, okay. Erklär mal, warum steigt dieser Bedarf so enorm? Also, ja, für den, der jetzt nicht schon tief in dieser Ärzte-Thematik drin ist?
Zum einen ist es das Gehalt, was sich erhöht.
Klar,
ein Stationsarzt verdient nicht immer so viel wie ein Oberarzt oder Oberarzt verdient mehr, keine Frage. Da muss das Krankentagegeld angepasst werden. Beziehungsweise, wenn er in die Niederlassung geht, muss das Krankentagegeld, was er hat, umgewandelt werden in ein Krankentagegeld für niedergelassene Mediziner. Das geht auch bei uns jedenfalls ohne Gesundheitsprüfung kann ich die Summe verdoppeln. Das heißt, wenn ich aus meiner Angestellten-Tätigkeit komme mit einem Krankentagegeld von 200 Euro, kann ich durchaus auf 400 gehen ohne Gesundheitsprüfung. Und kann auch, du hast ja als Angestellter 6 Wochen trotzdem, dann hast du dementsprechend auch das Tagegeld. Du kannst auch das Krankentagegeld für die niedergelassenen Mediziner runtersetzen auf 14 Karenztage und dann die 400 Euro weiterführen. Also alles ohne den Simplex-Befund. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Und deswegen sage ich auch mal, achtet darauf, wenn eure Mediziner in den niedergelassenen Bereich wechseln, dass diese Möglichkeit der, ich sag mal, oder ohne Risikoprüfung ein höheres Tagegeld zu bekommen, auch genutzt
wird. Ja. Was sind die Argumente für so ein hohes Tagegeld? Also der Arzt könnte ja dann auch sagen, was soll ich, wenn ich 200 Euro am Tag kriege, reicht auch.
Ja, das kommt drauf an, was er, ich sage mal so schön, der Arzt, wenn, die meisten Ärzte sind ja kaufmännisch nicht so drauf. Da frage ich einfach nur immer so, was nimmst du dir im Monat aus? Ja. Und ich sage mal, das, was er verdient, was er verdient, plus Krankenversicherung, plus ob das ärztliche Versorgungswerk, weil das ärztliche Versorgungswerk kostet unter Umständen auch 1.300 Euro mittlerweile, je nachdem, welchen Versorgungswerk er ist. Das muss ja abgesichert sein. Und das habe ich immer abgesichert über das Tagegeld. Das können durchaus mal 300, 400, 500, 600 Euro pro Tag sein. Mhm. Und über einen längeren Zeitraum verkraftet das auch ein Arzt nicht. Weil wenn der 6 Wochen krank ist, wird ihm das vielleicht nicht jucken, wenn er alt eingesessen ist. Kaufmännisch, also finanziell gesehen. Ja. Aber wenn er gerade frisch angefangen hat oder ja, ich sag mal, die Praxis immer größer wird, die Kosten höher werden, kann mich schon mal bedrohen sein.
Ja. Ja,
okay. Und bei den Krankheiten, die schwerwiegend sind, die ein halbes Dreivierteljahr oder ein Jahr dauern, da ist es von auch entscheidend.
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal auf die jüngeren Ärzte gehen, die vielleicht noch an der Uni sind oder gerade in ihrem Facharztprogramm und so weiter, was kann ich als Vermittler für diese junge Zielgruppe tun? Wie kann ich mich da positionieren, um eben auch deutlich zu machen, dass man ja die Zielgruppe versteht und auch weiß, was der Bedarf ist? Also welche Merkmale, welche Ansätze gibt's da? Wie kann ich da ins Gespräch gehen?
Du meinst jetzt bei den Jungmedizinern, die jetzt in der Klinik sind oder schon während des Studiums?
Ja, beides gerne. Also oder wir können nacheinander vielleicht, also ich bin jetzt junger, frischer Vermittler, bin zwischen 25 und 40 Jahre alt und bin vielleicht noch in der Findung meiner Zielgruppe und denke, oh, okay, so ein paar Ärzte kenne ich schon. Wie auch immer. Und also wenn ich jetzt da vertrieblich ansetzen will, Was wären jetzt aus deiner Sicht die Argumente, die Gesprächsansätze, um eben auch die Aufmerksamkeit von dieser Zielgruppe zu bekommen und auch eine Abgrenzung zu allen anderen zu kriegen? Weil ich sag mal, jeder Arzt, der das zweite Semester durchgelaufen hat, der ist ja mindestens schon 7-mal von größeren Vertrieben aus Süddeutschland angesprochen worden.
Unter Umständen.
Oder hat Bewerbungstrainings gemacht oder irgendwas. Also der hat ja schon Kontakt mit Versicherungsvermittlern gehabt zu dem Moment. Und irgendwie muss ich ja jetzt zeigen, hey, komm, ja, da gibt's ganz viele, aber ich weiß genau, was du brauchst. Und das war aus dem und dem Grund. Also, oder es gibt Besonderheiten da und da solltest du drauf achten. Was sind so die Merkmale, die ja auch logischerweise aus eurem Hause dann als Besonderheiten vermarktet werden?
Ich weiß aber nicht, ob es Besonderheiten sind. Heute wird ja auch so dieses Wort Highlight, es ist ja auch schon, ich sag mal, wirklich verbrannt, ne? Also das, wofür es werden Sachen als Highlights bezeichnet, die mittlerweile ganz normal sind. Da sind wir nicht da zurückhaltend, wo wir sind wir besonders gut. Aber ich glaube ganz einfach aus meiner Zeit, ich habe angefangen, im Arztbereich zu arbeiten, war ich 30.
Ja.
Und deswegen behaupte ich einfach mal, so ein 25-, 30-Jähriger, der hat durchaus gute Chancen, im Bereich der Medizinstudenten Akquise zu betreiben. Das geht über Persönliches natürlich und das geht aber auch, wie ich es vorhin ganz schon sagte, darüber, dass du Verständnis für sie hast, dass du weißt, in welchem Semester sind sie jetzt, ja, und dann auch weißt, was machen sie da überhaupt, ne?
Ja.
Wenn der sagt, du bist, er ist im Vorphysikum, dann weiß ich ungefähr, wann, wie lange er noch hat, was als nächstes folgt, darüber kann ich mit ihm reden. Dann weiß er erstmal, okay, er hat es mit einem Profi zu tun. Dann glaube ich, ist es wichtig, in der Anfangszeit sich zu positionieren, was die PKV betrifft. Ich höre immer wieder, ja, der Student ist ja pflichtig, krankenversicherungspflichtig, auch wenn er privatversichert war, er kann sich befreien lassen. So, dann hast du Kollegen, die stürzen sich dann auf die Medizinstudenten und bei denen, die PKV versichert waren, ist das auch nicht das Problem. Die werden mit Sicherheit auch dort bleiben, wo sie waren, weil Papa das eh bezahlt und Papa will gar nicht, dass er in die Gesetzliche kommt. So, und dann nimmt man sich, ich sag's mal so mit meinem Vermittler, mit Vermittlersprache, nimmt man sich den GKV-Versicherten zur Brust, versucht den zu erklären, wie schön die private Krankenversicherung ist.
Ja.
Bis der dann feststellt, ach, guck mal, ich bin ja noch über meine Eltern versichert.
Ja.
Ja, und jetzt musst du ja nach Hause gehen und zu seinem Papa sagen, pass mal auf, ich bin jetzt ab nächsten Monat privat krankenversichert und du zahlst 180 Euro.
Ja.
Was glaubst du, was Papa da sagt?
Ja.
Ja, der will ihm mal die Leviten lesen und sagen, mal lieber Freund, du bleib mal schön in der gesetzlichen Krankenversicherung und danach, wenn du mit dem Studium fertig bist, kannst du machen, was du willst. Und da bin ich auch nicht, den bin ich dann auch nicht weiter auf den Senkel gegangen. Da habe ich einfach versucht, Verständnis zu zeigen. Nein, da habe ich Verständnis gezeigt und habe aber über die weiteren Möglichkeiten, die er hat, wenn er mit dem Studium fertig ist, die habe ich ihm aufgezeigt und warum das wichtig ist, warum die private Krankenversicherung wichtig ist und welche Möglichkeit hat er darüber oder da reinzukommen, jetzt schon den Optionstarif zum Beispiel. Mhm. Und Optionstarif, ich sage jetzt einfach mal für 6, 7, 8 Euro, den kannst du dann sehr gut platzieren, wenn du ihm klar gemacht hast, welche Möglichkeiten die WKV ihm bietet, auch langfristig gesehen.
Ja.
Ich habe die junge Mediziner, die mir heute natürlich, also für mich noch jung, jetzt sind sie auch schon mit ihren Alters, die haben Beiträge, die lachen sich schädlich, wenn die hören, dass sie in der gesetzlichen bezahlen müssten.
Ja.
Und bedanken sich natürlich immer wieder. Und ich kriege auch noch die Anfragen, obwohl ich ja gar nicht mehr als Regionalleiter direkt im Verkauf bin. Mhm. Freue ich mich natürlich, weil dann weißt du, dass du immer noch draußen bekannt bist.
Ja, und es zeigt ja auch, dass, ne, es ist halt ein Personengeschäft, ne? Also
Nasengeschäft, absolutes
Nasengeschäft. Die haben halt bei dir gekauft, ne? Die haben halt nicht die Marke gekauft, sondern eben dich als Vermittler, als Person, ne?
Das halte ich so in der Garde in der Anfangszeit sowieso für wichtig und das wird sich auch weiter durchsetzen. Da wird keiner, die wenigsten werden dann durch die Gegend ziehen und sagen, auch an ihrem Zahnarztstammtisch zum Beispiel, versichere dich mal bei der Inter, sondern geh zum Frühjahr oder geh dahin.
Genau,
dahin.
Ja,
und wenn das so ist, dann hast du es als Vermittler geschafft, dich in dieser Zielgruppe auch durchzusetzen. Aber lass mich noch dazu sagen, wenn diese Mediziner, also diese Medizinstudenten dort Veranstaltungen, und die haben ja auch massig Veranstaltungen,
ja.
Oder ich habe eine Zeit lang habe ich auch mit den Medizinstudenten zusammen Volleyball gespielt.
Mhm.
Mehr kannst du gar nicht erfahren, als wenn du mit ihnen da Volleyball spielst. Und aber es ist halt für einen Vermittler mühsam, weil da ist noch nicht die ganz große Kohle zu verdienen.
Ja.
Aber du hast sie. Du hast sie. Gut. Und wenn es dann losgeht, ja gut, dann musst du dir keine Gedanken machen um potenzielle Kunden, weil sie sind da.
Ja.
Das geht auch darüber, das wird ja auch oft gemacht, wenn Veranstaltungen irgendwo haben. Ja, große, Fasnachtsveranstaltungen sind, die sie selbst veranstalten und so weiter. Und dann kommen sie natürlich auch, sie wollen große Summen haben. Und du hast ja schon mal erwähnt, dass es ja auch Leute gibt, die da Mördergeld reinschießen. Aber habe ich nie gemusst, habe ich nie gemacht. Mit Kleinigkeiten kannst du dort auch unterstützen. Also wenn du zum Beispiel mal mit ihnen irgendwo 3, 4, 5, 6 Kuppels, damals aus der Volleyballgruppe, mit denen mal irgendwo essen gehst oder mal einen schönen Abend verbringst. Und es fällt mir heute natürlich, mit fast 60 ist es schwieriger, mit den Medizinstudenten um die Ecke zu ziehen.
Ja.
Aber mit 30 war das natürlich machbar. Aber das ganz große Geschäft macht man zu diesem Zeitpunkt nicht. Das kommt dann tatsächlich, wenn sie in die Klinik gehen. Oder wenn sie dann in die Niederlassung gehen, dann ja. Aber deswegen ist es trotzdem umso wichtiger, diese Medizinstudenten auf den Plan zu haben, weil jeder Versicherer will junge Leute haben in der PKV.
Ja,
also musst du dich rechtzeitig um sie kümmern und nicht erst, wenn sie in die Niederlassung gehen oder wenn sie Chefarzt werden, weil dann sitzt man mehr jung.
Ja, das stimmt. Lass uns nochmal oder verlier bitte noch ein paar Worte über die das Thema Zahnarzt- und Humanmedizinertarif. Also da gibt es ja Besonderheiten. Ja, erklär nochmal kurz, worum es da geht.
Wir haben zum einen die Humanmedizinertarif, das ist ein geschlossener Tarif, wo wirklich nur die Humanmediziner auch reinkommen. Inklusive der Partner, Ehepartner, Lebenspartner, Kinder.
Mhm.
Deswegen sage ich auch oft so spaßig ein Verkaufsgespräch, es ist ein Partnerbindungsinstrument, ja. Weil wenn die Frau jetzt Medizinerin ist, Humanmedizinerin und das jetzt aus der Praxis mit einem Piloten verheiratet ist, dann kann der Pilot durchaus den Medizinertarif bekommen, Humanmedizinertarif, aber nur solange er mit ihr zusammen ist.
Ja.
Das kriegt er auch schriftlich.
Okay, was ist das Besondere an dem Medizinertarif?
Es ist ein geschlossener Tarif, den kannst du natürlich anders kalkulieren. als wenn du, weil die Risikogruppe ist ja kleiner, als wenn du einen Tarif entwickelst, der offen ist für alle Berufsgruppen.
Ja.
Und dann haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen was richtig gemacht, also sprich unsere Archivare über die Jahrzehnte und auch die Tarifentwickler damals. Der Tarif, also da, den wir führen, der ist ja schon 36, 37 Jahre alt.
Okay.
Ich habe neulich dann auch gehört, ja, euer Tarif für Humanmediziner, der ist schon so alt, den können wir nicht verkaufen. Ja, da muss ich dann nur schmunzeln, weil ich frage mich immer, was die anderen machen, die anderen erfolgreichen Gesellschaften, die alte Tarife haben. Na, weil, ich sag mal, weil ein Tarif alt ist, heißt es nicht, dass er schlecht ist, weil im Hintergrund natürlich die Leistungen immer wieder angepasst werden. Aber ich werde gegen Vorurteile werde ich nicht diskutieren. Und mit einem Profi musst du darüber auch nicht reden. Der weiß sehr wohl, was ein Tarif, der über 30 Jahre läuft, was da drin steckt an Potenzial.
Ja, klar. Ja.
Und es gibt eine Ausnahme, eine Berufsgruppe, die sich aussuchen darf, in welchen Tarif sie geht. Ob in den Humanmediziner Tarif oder in den Zahnmediziner Tarif. Und zwar sind das die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen.
Okay.
Dadurch, dass die beide Studienrichtungen absolvieren, dürfen die sich auch aussuchen, ob sie da rein möchten oder da.
Ah, okay. So, und was war mal angenommen, du wärst so einer, welchen würdest du wählen?
Ich würde mich, glaube ich, für den Zahnmediziner Tarif entscheiden. Da muss man dann, ich müsste allerdings aufpassen, ich bin ja kein Zahnmediziner, dass das Zahnarzthonorar mitversichert ist. Das geht aber. Weil normal, wie meisten Zahnärzte versichern sich privat ohne Zahnarzthonorar im Zahnbereich.
Weil man sich gegenseitig behandelt.
Behandelt. So war es früher, lässt aber immer mehr nach.
Ja.
Sie schreiben sich schon Rechnungen mittlerweile.
Ja.
Es gibt aber auch Tarife oder Tarifkombinationen sogar ohne Material- und Laborkosten. Weil wenn der Zahnarzt ein Dentallabor angeschlossen hat, oder ich sag mal so wie mein Zahnarzt, der ist Dentaltechniker und hat danach sein Zahnmedizinstudium absolviert. Ja gut, okay. der schmunzelt, wenn ich gegen sagen würde, oder würde schmunzeln, wenn ich dem sage, du brauchst Material, Laborkosten und Zahnarzthonorar. Aber das darf der Zahnarzt selbst entscheiden, also alles ist möglich.
Ja, cool. Ja, Andreas, ich glaube, das war doch mal ein ganz guter Einblick in die Zielgruppe inklusive Exkurs in Kriminalistik am Beispiel der Mediziner. Ja, vielen Dank dafür. Und alles, was wir hier gesagt haben, wird ja auf jeden Fall noch mal weiter vertieft werden. Über die nächsten Wochen werden wir ja mit Kollegen von euch noch tiefer eintauchen in die Einzelheiten der Besonderheiten hier. Also da auch an die Zuhörer hier, das lohnt sich auf jeden Fall auch montags immer wieder reinzuhören, denn es gibt hier noch ein paar Vertriebsimpulse zum Thema Krankenversicherung und aus dem Hause der Inter.
Ja, da wünsche ich dir auch viel Spaß. Ich weiß, welche Spezialisten das sind und wirst du mit Sicherheit viel Freude haben und ich hoffe auch die Zuhörer. Und wenn die Zuhörer dann am Ende sagen können, ja, es war interessant und es war kurzweilig. Und ich habe sogar das eine oder andere über die Inter mitgenommen. Ich glaube, dann haben wir unser Ziel erreicht.
Ja, so ist es. Kurzweilig, glaube ich, haben wir hingekriegt. Also, dass wir jetzt schon über 40 Minuten sprechen, ist mir jetzt ehrlich gesagt so nicht aufgefallen.
Wir können auch gern 40 drauflegen.
Ja, das. Wir wollen es auch nicht überstrapazieren.
Genau.
Und es soll ja auch noch Gesprächsstoff bleiben, damit, wenn die Vermittler sich dann bei euch melden und dann habt ihr auch noch ein bisschen was zu beschnacken. Also.
Thorsten, ich sage vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ich auch. Bis zum nächsten Mal.
An alle Zuhörer. Ciao, ciao.
Jo, danke. Und lieber Zuhörer, wenn du bis hier dabei geblieben bist, dann danke ich dir auf jeden Fall dafür und freuen uns natürlich wieder über Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify und auch über persönliche Nachrichten von dir, wenn du Anregungen oder Fragen hast. Also, alles Weitere in den nächsten Folgen und jetzt erstmal eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss,